Ja, dann sind wir wieder zur 6. Folge. Seid ihr herzlich willkommen von Nah Genug. Das ist der Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüthe und
Rudolf Lüthe.
Sehr gut. Und es hat sich tatsächlich glücklich ergeben, dass wir das zum ersten Mal jetzt seit 3 oder 4 Folgen, glaube ich.
Seit 3 Folgen haben wir über Skype gemacht.
Genau, dass wir das jetzt tatsächlich machen können, während wir in einem Zimmer sitzen.
Auge in Auge.
Auge in Auge, genau. Das ist aus verschiedenen Gründen schön. Ich weiß gar nicht, ob es so viel tatsächlich macht an der Sauberkeit des Sounds, weil wir ja nicht solche Bastler sind, aber wir hoffen, dass das auch vielleicht in dem Sinne angenehm ist. Und wir haben uns auch, glaube ich, auf meinen Wunsch, auf meinen geäußerten Wunsch ein Thema ausgesucht, was sich jetzt in der Krise irgendwie mir auch nochmal aufgedrängt hat. Und zwar in dem Sinne, dass es ja diese Reisebeschränkungen gab oder zumindest wir auch als Familie diese Reiseeinschränkungen befolgt haben. Und das hieß dann eben auch, dass räumliche Trennungen ja aufrechterhalten blieben. Und deshalb habe ich auch sozusagen über Skype manchmal mit Freunden mich getroffen zu diesen Remote-Bier-Trinken-Events, die, glaube ich, viele von uns gemacht haben jetzt in der Zeit. Und just letzte Woche habe ich dann auch mit meinen sehr lieben Schulfreunden über die Heimat geredet. Und das ist das Thema, was wir, glaube ich, heute behandeln wollen. Also Heimat, wahrscheinlich als Idee irgendwie. Und ich habe mir Gedanken gemacht. Was hast du dir denn für Gedanken gemacht?
Ja, ich neige ja manchmal dazu, ein bisschen frech zu werden. Und das werde ich jetzt auch gleich mal machen. Als ich so alt war wie du, so beginnt ja oft diese Vater-Sohn. Ja. als ich 40 war, hätte ich wahrscheinlich keine große Freude daran gehabt, mich mit Heimat zu befassen. Mhm. Und zwar deshalb, weil ich bin ja in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts politisch geprägt worden. Und in diesen Zeiten war der Heimatbegriff besetzt durch bestimmte gesellschaftliche Phänomene, die mich irritiert haben. Mhm. Das Wichtigste, oder eines der wichtigen, war die Kultur der heimatvertriebenen Verbände. Weißt du noch, was das ist?
Ja.
Das fand ich sehr erschreckend, aus verschiedenen Gründen, da können wir gerne noch später drüber reden. Und das gab parallel dazu eine Kultur des Traditionalismus.
Genau,
Also
der Heimatfilm.
Aber auch so Sachen wie Trachtenvereine, Schützenbruderschaften, und diese Stammtischkultur. Mhm. Und das alles geriet in den Verdacht, dass das doch sehr provinziell ist und sehr, freundlich formuliert provinziell. Mhm. Heute rückblickend, damals war ich nicht so reflektiert, heute würde ich rückblickend sagen, ja, diese Art von Kulturen hatten doch eine latente Fremdenfeindlichkeit.
Mhm.
Ja? Und das hätte mich damals sehr belastet.
Aber genau, das verstehe ich. Das finde ich aber ist auch immer noch so. Also ich glaube, wenn man über den Begriff der Heimat redet, also ich finde, das ist ja sowas, wir können da sicherlich auch noch drüber nachdenken, wie wir ihn unterscheiden von anderen, also Zuhause, Herkunft und so, hingehören, zugehörig fühlen oder sowas. Aber ich glaube, dass das ja immer noch ein Problem ist des Heimatbegriffs, also dass der immer noch so ein bisschen der traditionalistische Mief, der hängt dem ja immer noch an und gerade, glaube ich, auch so in dem Kontext der jüngeren Debatten um Vertriebene und Flüchtlinge und so.
Ja. Also für mich ist es so, ich habe, als du mir sagtest, dass wir darüber reden wollten, auch bei mir festgestellt, dass ich inzwischen auch einen positiven Heimatbegriff entwickelt habe. Der ist aber streng individualistisch, ja, und kann zusammengefasst werden in so Gedanken wie: Es gibt Orte oder es gibt soziale Gruppen, in denen ich mich geborgen fühle, weil ich nichts erklären muss und weil man mir nichts erklären muss, weil wir es verstehen, was wir sagen und tun, und weil man mich auch versteht, was ich sage und tue. Das würde ich sagen, ist ein romantisches Heimatkonzept. Damit kann ich umgehen. Mit den anderen habe ich große Schwierigkeiten, und ich glaube, es lässt sich von diesem von mir negativ gesehenen Heimatbegriff auch eine Brücke schlagen in aktuelle Debatten. Und das macht es tatsächlich auch spannend, darüber jetzt in dieser Zeit zu reden. Denn in gewisser Weise, ja, will jetzt das auch mal wieder etwas provozierend sagen, in gewisser Weise sind ja die geflüchteten Afrikaner Heimatvertriebene. Mhm. Ja? Und wir haben ja damals eine sehr große Kultur gehabt von Heimatvertriebenen aus Schlesien und Ostpreußen, die noch bis in die 80er und 90er Jahre jedes Jahr so große Treffen abgehalten haben. Übrigens mit Leuten, die zu einem nennenswerten Teil gar nicht da gelebt hatten. Hm. Ja? Also, aber da können wir gleich noch etwas genauer drüber sprechen. Was ich positiv finde an dem Heimatbegriff dieser romantischen Art, ist, dass er so eine Entlastungsfunktion hat. Ja? Hm. Zu Hause zu sein, erspart einem manche Anstrengung.
Ja, also ich, genau, da decken sich jetzt, also da sind wir wieder nah genug. Ich glaube, es gibt sicherlich Nuancen, in denen wir da anderer Meinung sind, aber ich habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass ich glaube, es gibt sozusagen einen kollektiven Gebrauch von Heimat oder eine Art und Weise, wie der Begriff benutzt wird, für Kollektive und für die Identifikation von Kollektiven zum Beispiel, bei dem ich immer gleich skeptisch werde und der mich wirklich auch falsch kitzelt, sagen die Amerikanerin, ne? Also der mich irgendwie ganz wuschig macht und nicht auf eine gute Art und Weise. Und der andere ist eben, und das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich mit dir darüber reden wollte, ist halt so ein bisschen der Individuelle. Und mit dem habe ich mich tatsächlich jetzt so laienhaft auch so ein bisschen befasst, also mit der Frage, aber ich merke schon nämlich, dass ich persönlich individuell, weil ich auch so ein bisschen nostalgisch bin und immer so ein bisschen, also auch schon viel Zeit damit verbringe, meine Jugend und meine Kindheit und damit auch meine Heimatstadt Aachen so ein bisschen zu erinnern, sozusagen ja. als laufenden Prozess. Und in dem Sinne das würde ich dann schon auch Heimat nennen, aber also ich hänge überhaupt nicht an dem Begriff, also das könnte man auch Herkunft nennen. Also ich finde, das scheint mir so ein bisschen auch die Geste zu sein von diesem Sascha Stanisic Roman, der hat den ja auch Herkunft genannt und nicht Heimat, und ich glaube auch aus einem guten Grund, das scheint mir so ein bisschen, also auf der individuellen Ebene merke ich halt, da ist schon was, und so ähnlich wie du das halt beschrieben hast, so im Sinne von, ich glaube, das hat viel mit eben Erinnerungen zu tun, das wäre so, ich glaube, wenn man das nachliest, ist das so eine zeitliche Komponente von Heimat, also dass Heimat irgendwo in der Vergangenheit dann liegt und dann, also über Erinnerungen und Erinnerung an Heimat ja auch immer wächst und immer größer wird und wahrscheinlich auch irgendwie nostalgisch verklärt wird. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Element von Heimat in dieser zeitlichen Ebene. Und dann gibt es natürlich auch auf der Individuen, gibt es so das Geografische, also so bestimmte Städte und Orte. Und da, glaube ich, besteht auch so ein bisschen Flexibilität. Also man kann ja auch wo an einem zweiten Ort zum Beispiel Und dann, das sind, glaube ich, so, das ist so die große Unterscheidung, ist für mich die tatsächlich auch wieder zwischen dem Individuum und dem Kollektiv und auch so ein bisschen der, also der Frage von so einem ganz persönlichen Gefühl und so einer politischen Funktion von so einem Begriff. Und,
also, da sind wir uns ganz einig. Ich glaube, wir könnten sagen, an dieser Stelle ist für uns gemeinsam die Problemlinie. Also individualistischer, romantischer Heimatbegriff ist zunächst einmal nicht problematisch. Kollektiver, politischer Heimatbegriff wird sehr schnell problematisch. Mhm. Und ich könnte das durch Form des Gegensatzpaar vielleicht beschreiben. Der individualistische Heimatbegriff ist integrativ. Mhm. Ich kann sagen, ich bin dort und dort und fühle mich dort und dort zu Hause. Und wenn jemand neu dazukommt, sage ich, komm, fühl dich doch auch bei, versuch doch auch, dich bei uns zu Hause zu fühlen.
Ja, das geht aber in Berlin zum Beispiel nicht.
Das kann sein. Aber in Köln schon, direkt doch Ende mit.
Ja, genau.
Ja. Also, das kann ich nicht beurteilen. Das tut mir leid für dich. Ja.
Ist auch eher ein Spaß.
Gut. Also, während der kollektive Gebrauch oft so eine Art Exklusivität hat. Ja? Also ich habe vor etlichen Jahren mal eine sehr schöne Parodie eines berühmten amerikanischen Liedes gehört. Mhm. Der Originaltext ist "This land is my land, this land is your land, from California to the New York Island." Und so weiter. Die Parodie lautet "This land is my land, it isn't your land. I've got a shotgun and you have got none. If you don't get off, I shoot your head off." Ja? Also, in dem ersten Fall ist der Gestus, ich habe eine Heimat, aber es ist auch deine Heimat, es ist unsere Heimat. In dem zweiten Fall ist, das ist meine Heimat, das ist nicht deine Heimat. Und dieses Moment der Abwehr, des Exklusiven, bleibt dir draußen. Das ist das Gefährliche am Heimatbegriff. Nicht? Aber ansonsten, ich meine, was das Nostalgische betrifft, da sind wir ein bisschen verschieden. Ich habe auch Nostalgien, aber daran kann ich erläutern, was da so ganz unterschiedlich ist. Normalerweise, auch wegen Herkunft von Stanisic, wie heißt der Mensch?
Stanisic.
Also mein Herkunftsort, das ist für mich nicht meine Heimat. Ich bin ja, wie du weißt, auf dem Land aufgewachsen und habe dazu seit vielen Jahren keine nennenswerte Beziehung. Dennoch ist, glaube ich, ursprünglich eine große Nähe von Heimat und Herkunft immer angedacht gewesen, sodass man sagen kann, für einen normalen Menschen ist Heimat der Ort, wo man geboren und aufgewachsen ist. Ja? Das ändert sich vielleicht unter den Bedingungen der Globalisierung etwas. Und für mich hat es sich schnell geändert, weil ich mich zu Hause nicht zu Hause fühlte. Aber in Aachen dann sehr wohl. Ja? Sodass wir vielleicht sagen könnten, ja, in gewisser Weise haben wir auch eine gemeinsame Heimatstadt, nämlich Aachen. Bei dir ist die angeboren, bei mir ist sie erworben.
Genau.
Aber ich verbinde damit wirklich nur diese persönliche romantische Beziehung. Da verstehe ich alles, da verstehe ich den Humor der Leute. Die Leute verstehen fast immer, nur wenn ich sehr blöde Sachen mache, verstehen sie die Witze nicht, zu Recht. Aber sonst verstehen sie meine Witze und das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Also da sind wir nah beieinander, aber die politische Dimension ist, glaube ich, die brisantere.
Glaube ich auch, ja.
Willst du dazu was sagen?
Ja, also ich glaube auch, also zu dem, was du eben gesagt hast, also ich finde, es gibt einen Text von einer Amerikanistin, Amy Kaplan, die hat sich... das ist ein umgewandelter Vortrag gewesen, glaube ich, aber das ist auch alles egal. Die hatten einen Text geschrieben, der heißt Violent Belonging. Und da geht es tatsächlich so ein bisschen um die Ja, die Erfindung dieser Idee des Homelands in Amerika, weil das ist ja sowas, was also sozusagen in Antwort auf den 11. September zu einer konkreten Idee sich verdichtet hat. Also das gab es vorher auch eigentlich gar nicht, diese Idee in Amerika eines Homelands. Und da ist ja dann auch dieser, sind ja die, sind ja auch politische tatsächlich hat ja reale politische Effekte gehabt, ist ja, glaube ich, auch veranschlagt in dem Homeland Security Act. Und da ist sozusagen mit die, das ist tatsächlich sowas, wo so eine Idee ja ganz konkret geworden ist und sich materialisiert hat, auch in konkreten politischen Akten und Institutionen und so. Und da finde, das finde ich eine super Idee, dass eben schon das bloße, also das scheint mir da drin zu sein in dem Begriffspaar, ne, schon das bloße dazugehören kann gewalttätig sein. Also violent belonging, also dieser Claim von Heimat, den du ja auch eben beschrieben hast, in dieser Parodie des Songs, das macht ja auch genau das, das sagt direkt, also im ersten Satz, ich gehöre hin, du nicht, und direkt wird das Gewalt durch eben diese Androhung von Gewalt durch den Shotgun. Und im Prinzip ist das ja genau das, was man jetzt so vielleicht tatsächlich auch vielleicht seit dem 11. September zumindest in einer neuen Qualität sieht. Das hat man, glaube ich, vorher gesehen in so in diesen ganzen Kalter Kriegs Ideen von wer wohin gehört. Ne? Aber die waren ja nochmal anders markiert irgendwie. Auch, also die hatten ja mehr mit Nationen zu tun und Nationengefügen und so geostrategischen Fragen, während das jetzt ja tatsächlich auch wieder zu so so eher so prototypisch nationalistisch und auch rassistischen Figurationen geworden ist. Und das, glaube ich, deshalb glaube ich, diese Art von gewaltsamer Heimatlichkeit sozusagen, so könnte man es ja vielleicht sagen, oder
violent belonging.
Ja, so, ne? Das ist, glaube ich, tatsächlich politisch brisant und ich bin da auch immer extrem vorsichtig. Und das macht tatsächlich auch was natürlich damit, wie ich individualistisch über Heimat eben nachdenke, dass ich das dann immer schon auch irgendwie problematisch finde und gleichzeitig natürlich mich ganz ehrlich auch super schwer tue damit, irgendwo anders so richtig also als heimatlich anzukommen. Und ich glaube, da würde ich eben auch sagen, da sind für mich dann auch noch, gibt es dann noch die Unterscheidung zwischen Heimat und Zuhause.
Ja, ja.
Also zu Hause bin ich eben jetzt da so, also das ist ja einfach, finde ich so, auch wenn das irgendwie ein Klischee ist, was auch so ein bisschen müde irgendwie daherkommt, aber ist man jetzt da, wo irgendwie die eigenen Kinder und die eigene Familie die Frau ist und so. Also da ist jetzt zu Hause das, und das wäre zu Hause, wäre das dann auch, ob das jetzt eben, müsste jetzt für mich auch nicht da sein, wo ich jetzt gerade sitze, wo wir gerade sitzen, sondern das ist dann von dem Personenkreis abhängig. Ne? Ja. Home is where the heart is, sagen manche Amis, und andere haben daraus eben auch parodistisch gemacht, home is where the hate is. Und auch da ist ja irgendwie was dran. Aber genau, ja, also deshalb, genau, aber die politische Brisanz von diesem Heimatbegriff, und ja, da haben wir ja viel von gesehen, irgendwie, glaube ich, jetzt auch im Erstarken von rechten Parteien und rechten Gedankengut, so ein bisschen, also ja, in ganz, ganz vielen Nationen.
Ja, ja, also ich will noch eines sagen, sehr persönlich, es ist ein Glücksfall, dass ich eine neue Heimat gefunden habe nach meiner Herkunft, die ja nicht mir Heimat geboten hat. Und ich finde, man darf dieses Wort auch durchaus verwenden. Das ist nicht per se problematisch, aber man muss sich über den politischen Gebrauch, der immer damit stattgefunden hat, klar sein und auch sehen, dass der auch heute noch diese Funktion haben kann. Nicht? Und insofern finde ich, ist es wichtig, weil wir in dem Podcast auch das thematisieren. Was ich an der ganzen Sache das Schwierigste finde, ist, bestimmte Gegenden der Welt werden im Laufe der geschichtlichen Entwicklung von verschiedenen Gruppen von Menschen besetzt. Mhm. Und dann wird zu einem bestimmten Zeitpunkt wird diese Gruppe gewissermaßen vertrieben.
Mhm.
Das sozusagen Völkerwanderung gibt es, seit es die Menschheit gibt.
Mhm.
Ja? Und diese Völkerwanderung hat immer damit zu tun, dass irgendwo ein Raum besetzt wird, der vorher von anderen Leuten in Anspruch genommen worden ist. Und das führt zu konfligierenden Heimatansprüchen.
Mhm.
Ja? Also das für uns Europäer brisanteste Beispiel dafür ist ja, glaube ich, die Gründung des Staates Israel.
Mhm.
Ja? Die Gründung wird ja unter anderem damit begründet, dass gewissermaßen dieses Volk, das über die Erde verstreut war, vor langer Zeit dort in diesem Palästina seine Heimat hatte.
Mhm.
Und die Europäer und Amerikaner haben dann ihr Problem gelöst, indem sie die Palästinenser damit belastet haben. Nicht?
Mhm.
Die Palästinenser beanspruchen dieses Land zu Recht als ihre Heimat. Und die Frage ist, tun das auch die Israelis?
Mhm.
Ja? Und solche Fälle gibt es sehr viele. Also jetzt bin ich gespannt, was du als Kulturwissenschaftler zu dieser Sache sagst, die ich jetzt hier raushauen werde. Ich glaube, dass der Ausdruck indigene Völker eben dies reflektiert, dass es da Vorbesitzer gegeben hat und dass man deren Rechte nicht einfach als erledigt betrachten kann, nur weil sich die Machtverhältnisse verändert haben. Das macht aber die Sache kompliziert.
Mhm.
Denn es ist ja nicht so, dass nur ein Heimatanspruch begründbar ist. Oder?
Ja, genau. Also genau. Also ich, zu dem konkreten Beispiel sage ich nichts, da bin ich irgendwie, habe ich das Gefühl, da gibt es zu viel Expertise bei anderen Leuten, dass ich mich dazu äußere. Aber also zu dem Beispiel Israel-Palästina, ja. Ich glaube, ein anderes Beispiel in Europa ist ja auch die Balkanregion, also dieser Vielvölkerstaat, der mal Jugoslawien war. Und da, also da muss man ja auch ehrlich sagen, da sind ja auch alle Lösungen, die da gefunden worden sind und auch sozusagen, wie das Ganze diskursiviert worden ist, ne? Also sozusagen ein Bürgerkrieg und so, da sind ja auch zu Recht dann die viele Debatten drum geführt worden, weil schon die Diskursivierung sozusagen das kompliziert macht und auch da bin ich jetzt absolut kein Experte, aber da ist mein Eindruck, da reicht es mir schon gewissen Leuten irgendwie auf Twitter zu folgen, die sich da wirklich auskennen, die daherkommen und die dann aber auch sich sozusagen damit befasst haben, politikwissenschaftlich und intellektuell und da lerne ich jeden Tag noch was über die Komplexitäten, also das ist einfach auch nicht so leicht darüber zu reden. Ich glaube, was tatsächlich bei der Frage des Indigenen hilft und was auch so ein bisschen ja der Stand der Forschung meines Erachtens ist in den kulturwissenschaftlichen Fächern, also die ja oft sozusagen dann ihrerseits wieder eingeteilt sind, da sieht man sozusagen die Institutionalisierung dieser Logiken in so Regionalfächer, ne?
Ja.
Also ich als Amerikanist befasse mich mit Sachen, die Nordamerika betreffen, ist dann auch sozusagen schon wieder die Macht der Sprache, dass das einfach Amerikanistik heißt, so als gäbe es diesen ganzen anderen Teil des Kontinents nicht und so. Und dass dann die Amerikanisten auch immer nur eigentlich USA meinen.
Ja, also Nordamerika und nicht über Kanada.
Kanada, so machen ja mittlerweile zumindest ein paar Leute. Aber da scheint mir jetzt sozusagen zumindest ein doch sehr stark sichtbar gewordener Teilbereich sozusagen, der das wirklich, der einfordert, darüber konsequent und immer nachzudenken, ist diese Idee des Siedlerkolonialismus. Genau. Also das besagt eben im Prinzip auch, dass, also es gibt ja schon länger Theorien des Kolonialismus und wie Kolonialismus eben gesteuert worden ist von Kolonialmächten, ne? Und da gibt's natürlich in sozusagen simplifizierenden Weise natürlich so eine Top-Down-Idee, also ganz politische und wirtschaftliche Kräfte, die in erster Linie daran interessiert waren, zu globalen Playern zu werden oder dies zu bleiben und zu dem Zwecke halt politisch und ökonomisch Regionen ausgebeutet haben, ne? Also um selber sich daran zu bereichern. Das ist ja sozusagen die Meistererzählung, glaube ich, des Kolonialismus und das passt ja auch, da ist ja was dran. Aber eben eine nicht zu vernachlässigende Komponente, die auch immer präsent war, ist eben der Teil des Kolonialismus, der durch Besiedlung einfach entsteht. Und das betrifft dann speziell, glaube ich, die Nation, wo man von indigenen Bevölkerung spricht. Also man tut das ja zum Beispiel nicht in dem klassischen Fall, glaube ich, in dem Maß, zumindest nicht, wenn man jetzt über den Kolonialismus in Indien nachdenkt. Aber wenn man jetzt über den Kolonialismus in Australien und in den USA nachdenkt, ja, dann, glaube ich, tut man gut daran, sich zu fragen, was sind denn sozusagen die Strategien und die nachhaltigen Effekte gewesen davon, dass diese Länder in Anführungsstrichen eben besiedelt worden sind. Und das ist ja genau der Clou schon. Da ist ja auch schon die diskursive Macht, eben so zu tun, als sei das leer gewesen. Ja. Und man findet das ja tatsächlich in diesen ganzen Dokumenten, die ich ja nun auch sagen, also durch mein Fachtraining ja so ein bisschen kenne, diesen frühen Dokumenten in der in Anführungsstrichen Besiedlungsgeschichte Nordamerikas, eben durch Anglo-Europäer, findet man dann immer diese quasi diese Behauptung, da sei nichts, während man gleichzeitig in den gleichen Dokumenten da natürlich durchaus, da sei niemand und dann gleichzeitig aber natürlich zu erkennen gibt, dass man da schon handeln kann und so. Also das ist völlig absurd.
Man handelt mit niemandem.
Man handelt sozusagen mit niemandem, weil das sind eben nicht politische Subjekte. Ne? Ja, ja. Das ist ja dann auch diese Verquickung von Religion und wie wird man religiöses und Staatssubjekt und so. Aber das ist genau das. Und dass dann eben die Besiedlungslogik eine ganz, so eine eigene Welle sozusagen oder an, ja, eine Masse an kolonialen Praktiken eben mit sich bringt, ja, die ja in den Fällen, die wir so richtig kennen, eigentlich ja zu zur Ausrottung geführt haben von ganzen Bevölkerungen. Und dann gibt es eben da Debatten darum, sind das Genozide, ist das geplant, hat da sozusagen, sind die Pocken schon biologischer Kriegsführung und so. Darüber gibt es dann Debatten im Fach und in diesem Teilfeld des Siedlerkolonialismus. Denn es gibt tatsächlich auch so Belege, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, irgendwie, dass halt bei diesen frühen Handelspraktiken zwischen diesen jungen kolonialen Standorten der Krone, der britischen Krone in Nordamerika und der indigenen Bevölkerung, dass sie teilweise ganz bewusst sozusagen mit Pocken infiziert Decken. Zum Beispiel und Stoffe.
Also das war dann Kriegsführung.
Das war dann Kriegsführung, ne? Als Mitbringsel.
Wir schenken euch
die Pocken im Prinzip, weil man das natürlich nicht sehen konnte und man hatte wohl irgendwie relativ schnell rausgefunden, dass das natürlich, dass es total an das, was man ja heute jetzt auch alles kennt, diese Herdenimmunität und so, das sind jetzt, was wir uns gut vorstellen können, genau, dass das alles da nicht vorhanden ist und das hat die Effekte gehabt. Und das fängt ja mit dem Wildpferd an und so, ne? Dass das Wildpferd, was die Spanier ganz früh nach Nordamerika gebracht haben, dazu sozusagen die Lebensräume des Büffels eingeschränkt hat und so. Damit fängt das alles schon an.
Donnerwetter. Ich lerne ja auch immer in diesen Gesprächen was. Damit ich mich jetzt aber nicht verlaufe, komme ich wieder auf das zurück, was ich so kenne. Mhm. Ja? Und das ist ja immer ein bisschen abstrakter. Ich beginne mit einer sehr frechen These, nämlich: Was uns hier zusammenbringt, ist ja, dass Heimat ein wichtiger Begriff ist. Ich übersetze das jetzt in die Lebenspraxis mit dem Satz: Heimat ist für alle Menschen wichtig. Daraus kann man folgern, niemand verlässt ohne bedeutsame Gründe seine Heimat. Wenn das für alle gilt, gilt das auch für die Leute, die zum Beispiel aus England in die späteren Vereinigten Staaten übersiedelt sind. In gewisser Weise könnte man auch von denen sagen, sie seien heimatvertrieben, weil sie zum Beispiel religiös verfolgt waren und so etwas. Dann haben wir also eine Kombination von Heimatbedürftigkeit und Heimatvertreibung. Und das führt zu einer Agitation auf der Erdoberfläche, in der immer ein Opfer, nämlich der Heimatvertriebene, dann Ereignisse erzeugt, die weitere Opfer produzieren. Sodass man sagen kann, der Heimatbegriff ist in dieser realen politischen Anwendung auch so etwas wie ein Indikator einer existenziellen Tragödie. Nicht? Niemand verlässt freiwillig seine Heimat, will aber dann anderswo eine Heimat errichten und vertreibt deshalb die dort Ansässigen aus deren Heimat.
Ja, das oder? Ist, glaube ich, in den Fällen richtig, wo das so ist. Aber ich glaube nicht, dass das die einzige Motivationslage ist. Also ich glaube, es stimmt ja nicht, dass also sagen die USA oder auch Australien, das ist ja dann zum Beispiel eine Gefängnisinsel gewesen. So, die Leute ist ja dann die Frage, wollten die fliehen oder sind die eben einfach aus kolonialstrategischen, geopolitischen Gründen dahin umgesiedelt worden, wo man einfach so getan hat. Also ich verstehe sozusagen das große Argument und finde das auch richtig, aber ich glaube, man musste dann schon tatsächlich historisch, also da würde ich dann immer für ein Ende der Abstraktion plädieren, weil klar, ich glaube, in dem Befund wären wir uns dann einig, das ist dann sozusagen ein existenzielles Dilemma irgendwie, und dann bestünde sozusagen die Menschheitsgeschichte aus so einer Aneinanderkettung von existenziellen Dilemmata, aber ich glaube, man muss schon auch ehrlich sagen, dass natürlich Plymouth Plantation und so, es gibt da schon die religiösen Flüchtlinge, die dann da sozusagen ihr Heil gesucht haben, aber das waren ja nicht die einzigen und ganz ehrlich, die alleine hätten es auch nicht gewuppt, ne? Also die Vertriebenen hätten, also ich glaube, man muss schon sagen, es gibt eben, da muss man auch schon mit dem Finger auf sich selber zeigen und auf Europa. Europa hat sich extrem expansiv verhalten. Das war eben die kolonialistische Logik und das hieß nicht einfach nur zu sagen, wir schicken jetzt die wir hier nicht wollen, irgendwo auf die Narrenschiffe über den Ozean oder so, ne? Also, weil das ich will damit nur sagen, ich finde das ist natürlich die, also es gibt eine Vertracktheit der Situation und die gibt schon her, dass man sagt, da gibt's Dilemmata und so. Aber ich glaube, da bin ich schon postkolonialer Theoretiker genug, um... Ne?
Gib mir Gelegenheit, dich nach Postkolonialismus zu fragen. Werde ich jetzt gleich auch tun. Vorher aber noch folgende Bemerkung. Ich will nicht sagen, immer dann, wenn Neusiedler irgendwo ankommen, sind das notwendig vertrieben. Mhm. Aber es gibt viele solche Fälle. Mhm. Und für viele der europäischen Nachkriegsentwicklungen kann man das schon in Richtung stellen. Was man davon radikal unterscheiden muss, ist zum Beispiel die Kolonialpolitik Europas im 19., frühen 20. Jahrhundert bezüglich Afrika und Asien. Mhm. Ja? Also das hat nichts mit Heimatvertreibung zu tun, das hat mit radikaler kapitalistischer Machtpolitik zu tun und auch mit geopolitischen Strategien. Nicht? Meinung.
Ja, und auch die Geschichte Nordamerikas, ne, ist ja auch schwer zu denken ohne die Geschichte von Sklaverei. Ne? Und das sind ja auch nicht sozusagen die religiösen Vertriebenen, die dann sich nochmal eben ein paar Sklaven geholt hätten an der Westküste Afrikas. Und, ne? Also so ist die Geschichte ja nicht genau.
Ja gut, also
da haben schon da muss man viele ja auch Leute sagen, dass
gut, stimme ich dir auch zu. Ich will da sogar einen Schritt dir noch mehr entgegenkommen. Was in meiner Ausbildung, ich bin ja auch Anglist, immer zu kurz gekommen ist, dass der Sklavenhandel ja im Wesentlichen eine europäische Sache war, nicht eine amerikanische Sache.
Nee, genau.
Ja? Die Europäer haben ja mit den Sklaven gehandelt. Mhm. Nicht? Und die Amerikaner waren der Markt.
Ja? Genau.
Ja. Also, gut. Aber sei es drum.
Aber da erzählen sich die Europäer natürlich immer gerne, die haben es halt früher verboten. Also das ist halt eben ja auch so ein Teil der historischen Wahrheit. Der Sklavenhandel wurde halt in England früher verboten als in den Vereinigten Staaten selber. Und deshalb erzählt man sich, glaube ich, diese Art der Geschichte. Aber das ist natürlich trotzdem alles komplexer, weil ja damit die Sklaven, da hat man nämlich nur den Handel verboten. So smart waren die Leute natürlich auch. Und dann hat man halt eben dafür gesorgt, dass sich die Sklaven selber reproduzieren. Und das auch mit radikalen und drastischen Mitteln. Aber das ist
ein eigenes Thema. Na gut, also da bist du der Spezialist. Genau. Also da kann ich einfach nicht mithalten. Ich will nochmal auf diese Frage zurückkommen, die ich eben angedeutet habe. Ich habe ja zum Schluss in Koblenz auch in einem Institut gearbeitet, das kulturwissenschaftlich hieß. Und da war dann auch gelegentlich von Postkolonialismus die Rede. Mhm. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, da ein paar Begriffe nachzugucken. Und da kam für mich heraus ungefähr folgendes: Man betrachtet die Entwicklung der neueren Kulturen unter dem Gesichtspunkt, dass sie im Wesentlichen Folgeerscheinungen der Kolonialpolitik des 19. Jahrhunderts gewesen ist. Ist das so?
Ist jetzt sehr auf einer sehr hohen Abstraktionsebene, aber glaube ich, kann man schon so sagen, ja.
Würdest du also sagen, es wäre naiv, die politische Lage in Afrika, derzeitige politische Lage in Afrika, anders als unter postkolonialem Gesichtspunkt zu beschreiben?
Ja, total. Ja, also würde ich auf jeden Fall sagen, wäre alles naiv. Also man hat, ich glaube, das muss man schon sagen, also das ist ja, und das ist ja irgendwie so ein bisschen auch vielleicht das noch so das intuitivste Argument des sozusagen der postkolonialen Forschung ist ja, dass halt natürlich man da reingegangen ist, unglaublichen, jetzt sage ich mal einfach Schaden angerichtet hat durch Extraktion und ja eben auch durch Afrika ist ein gutes Beispiel für so eine relativ arbitäre Erstellung von Nationalgrenzen, ne? Und es ist ja auch
quadratisch.
Und es ist ja auch immer typisch, man muss ja einfach nur auf die Berichterstattung achten, so. Afrika wird ja auch immer noch als Kontinent beschrieben, also haben wir selbst in der Wissenschaft immer noch diese Probleme zu sagen, ne? Also man redet über Afrika eben immer als Afrika, ne? Und nie jetzt wie über Nordamerika, wo man halt eben dann sagen, fängt schon mit dem Nordamerika an und dann würde man aber direkt sagen, das gilt für die USA, aber nicht für Kanada oder Mexiko, weil man halt genau weiß sozusagen, da gibt es unterschiedliche Sprachen, da leben andere Leute, das sind andere Nationalkulturen und Afrika ist einfach immer noch so, ist halt der schwarze Kontinent in Anführungsstrichen einfach so geblieben in unserer Imagination. Ja. Und ich glaube, also ich finde so ganz kurz in Bezug, um mal auf Heimat zurückzukommen, weil das ist ja auch so, ich glaube, das Tolle so an der postkolonialen Theorie ist, dass man auch so ein Argument machen könnte, also Ideen von Nationalstaat als Heimatstaat, ne, die werden da auch nochmal diskursiv unglaublich stark forciert in diesen kolonialen Momenten. Das ist, glaube ich, das, was uns postkoloniale Theoretiker sagen. Also, dass ja dieser Edward Said, dieser einer der Gründungsväter dieser postkolonialen Literatur, der hat ja dieses Buch über Orientalismus geschrieben. Und der sagt halt im Prinzip, also unsere Idee von Orientalismus, die ja super pervasiv ist, also wir haben so viele Ideen noch, die im Prinzip orientalistische Ideen sind, also diese Meistererzählung vom Orient als komplett kulturell anderes, ne, was ja die Erzählung dient halt vor allen Dingen dazu zu sagen, da können wir richtig was abschöpfen, ne, Frauen, Mineralien, Bären, hast du nicht gesehen, so. Ne, und dass das tatsächlich eigentlich eine Erzählung über den Okzident halt ist. Ne? Das ist halt sozusagen die Idee. Da wird im Prinzip der Westen erfunden. Ne? Das ist sozusagen die Idee. Und der Westen als Heimat, weil ich glaube, das ist ja auch so für viele dann immer so, wenn sie jetzt sagen, ich bezeichne mich jetzt zum Beispiel nicht als in erster Linie Deutscher, ne? Also um so ein bisschen so ein Bewusstsein für eine Problematisierung des Heimatbegriffs zu haben, ne? Also eben nicht so nationalistischen zu haben, dann sagt man ja, aber ich bin schon Westler. Und dann ist es so, ja, aber das ist auch Teil einer Formation, ne? Also diese Idee von Heimat, und ich glaube, das ist Mechanismen. Also Erzählungen über das Fremde, das wirst du ja auch, sind halt immer auch Erzählungen über das Selbst.
Das sicher.
Und so, das ist ja auch genau die sozusagen die Kippfigur und das Problematische an diesem Heimatbegriff, gut, worüber wir ja heute geredet haben. Ne?
In dem Moment, ich will aber noch was sagen.
Ja, dann tu es.
Also, ich hatte schon gedacht und ich wollte das ja auch, dass das sehr politisch wird heute. Ja. Auch weil ich da Sachen besser verstehen will, die du machst. Aber dennoch will ich zum Schluss oder gegen Ende nochmal auf die romantische Sache zurückkommen. Verstehe ich dich auch sehr gut. Ich scheue mich, habe mich früher sehr gescheut, mich mit einer gewissen Emphase als Deutscher zu beschreiben. Nicht, weil ich mich man schämt sich natürlich für das, was im Dritten Reich an Verbrechen begangen worden ist. Ich finde, man kann eine Kollektivscham haben, wie der erste Bundespräsident Heuss das ja auch gesagt hat. Auch dann, wenn man sich nicht persönlich schuldig fühlt. Aber das war nicht der Hauptgrund. Ich fand immer dieses Beharren darauf, dass man einer Nation angehört, ist dann oft mit so einem verborgenen Indikator verbunden. Ja, und das sind ja die wichtigsten.
Das sind die besten, die deutschen Tugenden.
Das sind die Deutschen, das sind die Sparsamkeit und die Sauberkeit und die Pünktlichkeit.
Und ja, also das Volk der Dichter und Denker.
Ja, auch das doch. Ja. Und das hat auch eine Französin über uns gesagt. Naja, also, da bin ich jetzt heute ein bisschen entspannter. Dennoch, wenn ich mich mit heimatbezogenen Begriffen beschreiben wollte, wäre Deutsch nicht das, was mir zuerst einfiel. Mhm. Auch nicht, ich bin ein Öscher, also ein Aachener. Mhm. Würde mir auch, finde ich zu regional. Mhm. Ne? Also, aber was mir einfallen würde, wären zwei Begriffe. Mhm. Nämlich Rheinländer.
Ja,
Rheinländer. Also das finde ich, ist bei mir heimatlich besetzt.
Ja.
Ich betrachte mich mit einer gewissen Freude als Rheinländer.
Das passt ja dann.
Ja, und Europäer. Mhm. Also ich bin in dem Sinne ein Europäer, dass ich denke, in Europa könnte ich fast überall, nicht genau überall, aber fast überall schnell oder relativ schnell eine neue Heimat finden. Jedenfalls schneller als in Asien zum Beispiel. Als ich öfter in den Vereinigten Staaten gearbeitet habe, habe ich dort auch eine, da hat man ja auch mal schon zu Beginn gesagt, dass man noch Zweitheimaten entwickeln kann. Ja, habe ich in Atlanta auch so eine Art Heimatgefühl entwickelt. Und überhaupt für die amerikanische Kultur als eine zweite mir sympathische Kultur. Aber wenn es hart auf hart käme.
Hart auf hart, sagt der Rheinländer auch, nicht hart auf hart natürlich.
Wenn es hart auf hart käme, genau. Dann würde ich diese beiden Prädikate zur Beschreibung meiner Heimatgefühle verwenden. Nämlich erstens, dass ich ein Rheinländer bin, dass man das auch überall hört und merkt an meinen Reaktionen, dass ich das auch gut finde und dass ich ein Europäer bin, weil ich kenne mich einigermaßen gut aus in der Geschichte der europäischen Kultur und auch in der politischen Geschichte Europas. Und das alles führt ja zu dem, was zur Heimat gehört, dass man sich geborgen und vertraut fühlt mit solchen Sachen. Und in nostalgischen oder auch extrem romantischen Momenten würde ich dann auch sagen, ich bin ein Aachener. Obwohl ich da immer auch gewisse Hemmungen habe, weil ich bin ja zugewandert. Mhm. Ja, und nicht alles, was unter diesem Titel ich bin ein Öscher, so verhandelt wird, ist mir sympathisch. Mhm. Das ist mir doch dann oft auch zu provinziell und zu stammtischnah.
Ja, das verstehe ich. Ja, ich finde, das ist schon lustig. Also, seitdem ich in Berlin bin, also das ist ja allgemein so, dass man, finde ich, erst so merkt, das habe ich in den USA gemerkt, dass ich irgendwie doch, dass Teile von mir eben auch deutsch sind, ne? Also das, jetzt mal ganz blöd gesagt, viel so mit meiner, ich habe ja auch so eine Affinität für Pünktlichkeit und so, die in so etwas relaxteren Kulturen wie dem US-amerikanischen Süden kommt man auch mal ein bisschen zu spät, ohne ne, sich zu entschuldigen und so. Das war schon für mich dann so zu merken, okay, ich bin ja immer zu früh irgendwie, ne? Das merkt man da schon, aber also zu Aachen und so und zur Heimat, ich denke da viel drüber nach und dieses, es ist halt einfach so, ich glaube, ich weiß schon zu sehr auch, dass ich in einer Idee von Aachen mich beheimatet fühle.
Nicht,
ne?
In Aachen.
Nicht in Aachen selber. Ja, ja. So. Aber trotzdem ist es so, dass, also, eine Sache, also in Berlin zum Beispiel gibt es ja das Interessante, wann ist man ein Berliner und kaum einer ist ja ein Berliner und dann die richtigen Berliner sprechen das immer den anderen Berlinern ab und dann gibt es noch die West- und die Ostberliner und man muss 11 Jahre hier gelebt haben oder irgendwie sowas, gibt es so für alles Regeln und das sagt mir schon so, Berlin hat da irgendwie so Probleme mit. Also das ist genauso wie, das ist aber so, also ähnlich wie in Köln, wo ja auch jeder so diese ganzen Karnevalskultur von alle gehören hier hin und diese Selbsterzählung davon, ständig immer zu sagen, wie geil Köln ist, München hat das übrigens auch, Shoutout an meine Münchner und so, ne? Also das, diese Orte, die sich immer erzählen, wie cool es ist, dass man von da ist oder dass man da hingezogen ist oder so, da bin ich direkt so, okay, ja, wie auch immer, ne? Also wenn ich jetzt ein bisschen arg bin, finde ich sehr verdächtig. Und ich finde, Berlin ist da sehr gespalten und das sagt für mich auch viel so über die Berliner Identität aus, aber das ist ein eigenes Thema und hat ja auch irgendwie seine Legitimation auch in der Geschichte der Stadt, die ja sehr speziell ist.
Ja.
Aber ich merke halt schon so, weißt du, also wenn man so, also wenn ich so in so ein butterbeschmiertes Streuselbrötchen beiße, ne, also dann, das ist für mich so Heimat, weißt du? Und das ist ja dann auch egal wo. Also und das ist interessant und dann also mit einem Glas Milch oder so. Und das ist halt genau das, das sagt viel darüber aus, ja. Weil natürlich, ich bin jetzt eben 40 so und eigentlich ist das halt sowas, so ein Streuselbrötchen mit Butter und Milch, das habe ich halt getrunken, als ich 11 war, ne, so, ja. So, und das passt auch nicht mehr und es ist natürlich voll mit Nostalgie, also die Milch ist in Nostalgie getränkt oder umgekehrt und so ist es, glaube ich, so verhält es sich mit Heimat, ja. Also das ist halt für mich so das, was ich merke. Ja, seid ihr jetzt hier hingekommen, Mama hat mir auch ein Streuselbrötchen mitgebracht, ja. Ne? Und es ist wirklich krass für mich, das dann hier zu essen. Und ein Freund, der jetzt gerade in Aachen war, hat auch gesagt, sie ernähren sich fast ausschließlich von Streuselbrötchen und so. Und das ist halt schon interessant, wenn man so merkt, das gibt's halt hier nicht. Und na, ich glaube auch, dass man tatsächlich eher so, also dass die Rheinländer, also Rheinländer war ich gefühlt auch in München, auch wenn die natürlich sagen, man ist Saupreußen. Also jede Region hat ja eine eigene Einteilung von Deutschland, das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Aber ich würde auch sagen, Rheinländer beschreibt mich so ganz gut und ist auch das, wo ich merke, dass das finden auch zum Beispiel Berliner dann an mir echt extrem strange. Ne? Also was jetzt wiederum ein sehr berlinerischer Satz war, so ein neuer Berliner Satz zum Anglizismus, aber ja, aber das glaube ich, die Berliner kommen mit diesem Rheinischen auch nicht so gut klar.
Ja, also ich habe auch immer überall, wo ich war, letztendlich gemerkt, dass manche meiner Verhaltensweisen als sehr speziell aufgefasst wurden und dabei war das für mich das Natürlichste überhaupt, nicht? Und das hat was mit dieser Prägung zu tun. Also außerhalb der politischen Dimension finde ich, ist Heimat wirklich ein Element von Verortung in der Welt, dass es einem leicht macht, positive Gefühle zu entwickeln. Mhm. Ja, und das habe ich beim Rheinland. Was aber nicht heißt, dass ich nun genau alles, was typisch ist für Rheinländer, besonders schätze, aber am ehesten schon da. Mhm. Also ich bin ja viel durch die Welt gereist. Wenn ich nur eine Wahl hätte unter den mir bekannten Weltgegenden, würde ich schon sagen, ja, wenn ich gezwungen bin, irgendwo bis an mein Lebensende zu leben, dann am ehesten im Rheinland.
Mhm. Das passt doch. Ja, ist schön. Schöner. Ja, und ich wollte noch ganz kurz sagen, also bei mir ist es auch so, also ich finde, also es ist, ich bin auch nicht so ein verblendeter Rheinländer, dass ich nicht sozusagen auch sehe, wo die Grenzen davon sind und was sozusagen toll ist an jetzt anderen regionalen, es gibt ja auch in Berlin, also tolles Essen und so, ne? Also halt kein gutes Streuselbrötchen, okay, aber dafür gibt's andere tolle Sachen hier.
Zum Beispiel Berliner Bratwurst.
Currywurst. Und ich finde halt Döner, ne? Also ich finde eigentlich.
Ja, ist typisch halt so Berliner.
Ja, ist halt Berlin, also der Döner ist so das Berliner Essen schlechthin, finde ich. Ja, und das beschreibt ja auch die Stadt, finde ich ganz gut, in einem guten Sinne.
Dann hoffe ich, dass du hier irgendwie sowas Ähnliches wie Heimat findest.
Auf jeden Fall.
Und es war für mich, also vielleicht kann man das auch, ist das vielleicht ein netter Schlussgedanke, jedenfalls. Was mich betrifft, die Podcasts, die wir machen, haben für mich auch so etwas wie Heimat feiern. Mhm. Ja? Obwohl wir dann nicht über Aachen und so reden, aber unsere familiäre Heimat wird ja auf diese Weise immer wieder gefeiert. Mhm. Ja, und das ist eine, abgesehen von den intellektuellen Bereicherungen, die ich hier erfahre, ist das eine der großen Freuden, die ich da erlebe, und ich danke dir dafür.
Danke dir, und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.